Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flod am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Wenn wir älter werden, schließen wir Bekanntschaft mit allen möglichen Veränderungen bei uns. Nicht nur, aber eben auch körperliche. Viele haben wir in unserer Sendereihe Sprechstunde im Laufe der Jahre immer mal wieder angesprochen. Haut, Sehen, Hören, Bewegungsapparat, aber meist nur am Rande, nicht so häufig ausführlich, haben wir erwähnt die Veränderungen des Blutsystems, zu dem alle möglichen flüssigen und festen Bestandteile gehören. Blutkörperchen etwa solche auch, die bestimmte Immunsubstanzen bilden. Und das alles kann sich quantitativ, zahlenmäßig also, aber auch qualitativ verändern. Es können sich sogar Fehler in der Bildung von Blutkörperchen, aber auch diesen von ihnen produzierten Immunsubstanzen einschleichen. Das, was unter Umständen in jüngeren Lebensjahren, wenn es schief läuft, dann ganz akut abläuft, das spielt sich im Alter manchmal langsamer, aber dennoch mit Folgen für den Organismus ab. Wie machen sich solche Veränderungen bemerkbar? Gibt es die Möglichkeit, sie frühzeitig zu entdecken? Was sollte regelmäßig untersucht werden, um da nichts zu übersehen und rechtzeitig eingreifen zu können? Und welche jeweiligen Behandlungs-, aber auch Vorbeugungsmaßnahmen gibt es? Unser Schwerpunktthema heute, wenn wir älter werden, Vorbeugung und Erkennung von bösartigen Erkrankungen des Blutsystems. Aber zunächst ein Überblick über die heutige Sendung bis 11.30 Uhr. Nach den Nachrichten um 10:30 berichten wir aktuell aus der Medizin. Heute sind es die folgenden Themen. Nachgehakt aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. Leichter oder schwerer Verlauf, prognostische Faktoren einer Covid-19-Infektion und Corona-Frühwarnzeichen, auch die Haut reagiert. Nach den Nachrichten um 11 Uhr, da wechseln wir die Perspektive zu unserem Schwerpunktthema. Was bedeutet es, nämlich aus Sicht eines Patienten mit und trotz einer bösartigen Erkrankung des Blutsystems zu leben? Und danach, aber auch kurz vor 11, haben wir dann Möglichkeiten, Ihre Fragen zu unserem heutigen Schwerpunktthema zu beantworten. Wenn wir älter werden, Vorbeugung und Erkennung von bösartigen Erkrankungen des Blutsystems. Wenn Sie jetzt schon Fragen haben, unser Telefonteam ist bereits da. Sie können Ihre Fragen durchgeben. Unser Experte, mit dem Sie live sprechen können, beantwortet diese gern. Ich nenne Ihnen jetzt die Nummer, unter der Sie anrufen können. Und sie ist kostenlos, wenn Sie anrufen, 00800 4464 4464. Ich nenne die Nummer noch einmal, 00800 4464 4464. Viele schreiben uns aber auch gerne eine E-Mail, sprechstunde@deutschlandfunk.de. Wenn wir Sie zurückrufen dürfen, bitte dann nennen Sie auch Ihre Telefonnummer. Schreiben Sie die bitte mit dazu. Jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Er ist sehr häufig unser Experte zu aktuellen Studien, aber auch zu Schwerpunktthemen aus seinem Fachgebiet, nämlich Blut-, Immun-, Krebserkrankungen. Und immer kommt er zu uns ins Studio. Heute ist er uns Corona-bedingt, also ganz korrekt infektionsmindernd zugeschaltet. Professor Rainer Haas, Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie des Uniklinikums Düsseldorf. Die Leitung dort durch die Firewall ist schlecht, deshalb dürfen wir Sie im Homeoffice erreichen. Sie gucken raus, haben grauen Himmel, haben Sie eben gesagt. Aber die Leitung ist gut, wir haben es schon gehört. Ja, herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, Herr Flotho.
Herr Haas, inwiefern ist das heutige Thema ein bedeutendes, wichtiges Thema für Sie? Welchen Anteil, anders gefragt, vielleicht haben Erkrankungen? Und heute wollen wir über bösartige Erkrankungen oder nennen Sie das auch anders in der Praxis des Blutsystems sprechen, im Alter, in Ihrem Fachgebiet. Welchen Anteil haben die?
Die Frage nach Alter im Zusammenhang mit Blut und blutbildendem System ist hochaktuell, weil wir natürlich im Verlauf der letzten 10, 20 Jahre ja doch eine immer stärkere Verschiebung in unserer Demografie zu höheren Lebensaltern haben. Und ein Großteil der tatsächlich bösartigen oder auch Übergangsformen von einem gutartigen, bösartigen Zustand nehmen ganz klar in höherem Alter zu, weil unsere Stammzellen, die Garanten der Blutbildung, natürlich im Laufe des Lebens auch schädigenden Einflüssen ausgesetzt sind, die zu genetischen Veränderungen und damit auch zu Regulationsstörungen in der Blutbildung führen. Ja, das ist ein ganz aktuelles und auch zahlenmäßig relevantes Thema.
Von gutartig zu bösartig, das kennzeichnet ja doch einen Prozess. Das heißt, Das geht wirklich nicht immer ganz schnell, so wie in jüngeren Jahren, sondern solche Veränderungen brauchen auch geraume Zeit manchmal oder häufiger.
In der Tat, mein früherer Chef sprach immer von einer soziologischen Erkrankung, wo wir oftmals glauben, Dinge geschehen akut, ereigneten sich jetzt doch unter dem Radar oder in einer Latenzphase, die wir gar nicht klinisch symptomatisch erfassen können, ereignen sich Veränderungen, die am Ende dann wie Spitze des Eisbergs als eine Erkrankung zum Vorschein treten. Stichwort myelodysplastische Syndrome, nicht erschrecken. Das heißt
klingt
nichts
furchtbar.
Ja, es ist griechisch. Will sagen, eine nicht mehr regelhafte Ausreifung von Zellen aus dem Vorläuferpool in die reife Welt. Oftmals mit nur ganz geringfügigen Veränderungen, Abnahme der Konzentration des roten Blutfarbstoffs, die weißen Blutkörperchen mögen schwächeln in der Zahl. Also gar nicht so sehr dramatisch und eben vielfach asymptomatisch, noch nicht gleich als Krankheit fühlbar.
Was steht denn am Ende? Machen wir mal wie Goethe, wir greifen voll ins Leben hinein. Myelodysplastische Syndrome, die ganz langsam anfangen. Was steht denn am Ende, wenn da niemand aufpasst oder man nicht zum Gott geht?
Am Ende kann im schlimmsten denkbaren Fall natürlich auch eine akute Leukämie, das heißt ein komplettes Versagen normaler Stammzellen durch eben einfach Verdrängung maligner Blasten, funktionsloser Blasten stehen. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Knochenmarkkatastrophe. Das muss aber nicht sein, denn wenn der Prozess dieses sich Erschöpfens einer Blutbildung langsam Erfolg kann durchaus auch anderes zum Tode führen. Kardiovaskuläre Erkrankungen, Organtumoren, Unfälle. Das heißt, das ist nicht ein in dem Sinn determiniertes Schicksal, dass eine solche Vorform auch dann zu einer hämatologischen fatalen Katastrophe führen muss.
Lassen Sie an dem Beispiel doch einmal durchdeklinieren, was ja so geraume Zeit braucht und was offensichtlich häufiger bei Ihnen ja in der Praxis aufscheint. Lassen Sie durchdiskutieren, zu welchem Zeitpunkt man das gut erkennen kann, wie man das erkennen kann und vor allen Dingen, was Sie dann machen können und zu welchem Zeitpunkt Sie was machen.
Die häufigste Befundkonstellation ist tatsächlich eine Erniedrigung der Blutzellen. Wir unterscheiden ja die roten Blutkörperchen, die weißen und die Blutplättchen. Also meistens macht sich so eine Schwäche, eine Differenzierungsreifungsstörung in einem langsamen Absinken dieser Werte bemerkbar. Zuvorderst des roten Blutfarbstoffs, also der Anämie, dessen, was eben eine relativ breite natürlich auch Differentialdiagnose abzuklären erforderlich macht.
Also das kommt ja häufiger mal vor. Was haben Sie gegessen? Ja, sind Sie vegan ernährt oder sowas? Solche Fragen. Und man erklärt das möglicherweise in der Praxis auch ganz schnell, kontrolliert das dann weg oder will es wegkontrollieren nach 3 Monaten oder 6 Monaten nochmal. Da kann man was dann übersehen. Was ist denn die zweite Stufe? Also Hämoglobin ist ein bisschen erniedrigt. Dann geht es mit den Blutzellen los, mit den Körperchen.
Richtig. Dann, wenn natürlich eine zweite Zellreihe, nehmen wir mal die Leukozyten, also die Träger unserer körpereigenen Abwehr, wenn auch da eine unter die Norm abfallende Konzentration festzustellen ist, dann wird man hellhörig, weil nun doch der Verdacht besteht, dass im Knochenmark der Bildungsstätte etwas genuin in diesem Organe nicht mehr funktioniert. Eine Anämie, durchaus erklärbar, Sie sagten es schon, bei einer Mangelernährung, Eisenmangel, Vitamin B12-Mangel, das sind alles Erscheinungen, die nicht primär eine Knochenmarkerkrankung widerspiegeln, sondern da fehlen die Bauelemente des roten Blutfarbstoffs. Das heißt, das ist keine Knochenmarkerkrankung. Wenn aber eine zweite Zellreihe anfängt, sich zu verabschieden, dann ist doch eben die primäre Bildungsstätte im Fokus, dann ist es nicht mehr erklärbar durch eben diese, sagen wir mal, Umweltfragen, Ernährung etc.
Was wird die Hausärztin, der Hausarzt dann wohl normalerweise veranlassen oder der Patient auch nachfragen?
Die nächst einfache Untersuchung wäre dann bei diesem verminderten Konzentration, insbesondere bei den Weißen, eine mikroskopische Untersuchung der einzelnen weißen Blutzellkomponenten anzuschließen, weil weißes Blut, die weißen Blutkörperchen ja eine sehr große Mischung aus Granulozyten, Fresszellen, Lymphozyten. Und dann kann man schon, wenn man sieht, dass selektiv oder besonders eine bestimmte Untergruppe der Weißen fehlt, daraus wieder Rückschlüsse auf mögliche Ursachen dann im Knochenmark ziehen. Das tut nicht weh. Nee. Das ist ein relativ einfacher Zusatz, der jetzt noch nicht mit Punktion und Ähnlichem dann einhergehen
muss. Aber er muss interpretiert werden, dieser Befund. Und richtig. Das muss richtig geschehen. Und ja. Wenn da etwas auffällt, was sind denn die nächsten Schritte?
Die nächsten Schritte wären dann auch erweiterte Laboruntersuchungen, die heute anders als vielleicht noch vor 10 Jahren tatsächlich aus den Blutzellen gemacht werden können. Nämlich die Frage nach der Genetik, die Frage nach der genetischen Partitur dieser Zellen, die durch Sequenzierungsmethoden uns Aufschlüsse geben können, ob beispielsweise bestimmte Mutationen in diesen Zellen vorliegen, die mit dieser Art von Reifungsstörung verknüpft sind. Also das sind Methoden, die heute natürlich nicht ins Routine-Repertoire gehören, aber die machbar sind in speziellen Instituten, bei uns auch der Humangenetik, wo wir doch schon relativ viel über, nennen wir es mal, genetische Signatur der Zellen dann berichten können.
Und wenn sich dieses jetzt schon mal sogenannte myelodysplastische Syndrom erhärtet, was ist dann möglich? Was machen Sie dann, wenn man da zu Ihnen kommt in die Klinik, in die Sprechstunde?
Ja, ich muss ja sagen, dass ich, als ich nach Düsseldorf kam, da ein sehr reiches Erbe antrat, weil tatsächlich die Erforschung und auch die klinischen Studien zu dem Krankheitsbild schon, muss ich sagen, deutschlandweit sehr weit vorangetrieben waren, wir das ja auch dann mit den Mitarbeitern etwas vertieft haben. Was wir können aufgrund der genetischen Signatur gewisse Risikoabschätzungen machen. Also sogenannte Niedrigrisikodysplasien, die sind zunächst einmal oft hinsichtlich der Lebenserwartung der natürlichen nicht mit einer Verkürzung verbunden. Das heißt, dann genügt es in regelmäßigen Abständen schlicht die Dynamik weiter zu verfolgen. Bei anderen Konstellationen, die ein höheres Risiko genau dieser Transformation, dieses weiter Fortschreitens in eine akute Leukämie, dann gilt es doch eben therapeutisch zu intervenieren. Und dann gibt es eine Reihe von Substanzen, die vielleicht nicht gleich punktgenau, aber doch in der Lage sind, diesen Prozess zu verzögern oder auch sogar durchaus wieder normale blutbildende Verhältnisse herzustellen.
Wir wollen aber auch noch mal über andere Erkrankungen sprechen, die im Alter so schleichend daherkommen können. Da gibt es ja, ich habe von den Immunsubstanzen gesprochen und Zellen, die die auch produzieren. Da hört man ja immer wieder, dass es dann auch so eine Fehlbildung von Eiweißen gibt.
Richtig.
Was hat es damit auf sich?
Das sind die auch statistisch betrachtet relativ häufigen Veränderungen in der Immunglobulinkomposition, wo aus welchen Gründen auch immer eine Plasmazelle, ein Plasmazellklon, die normalerweise verantwortlich sind für die Produktion dieser spezifischen Immunglobuline, außerhalb der Regulation sich vermehrt, das Eiweiß bildet, obwohl es nicht gebraucht, obwohl es funktionell nutzlos ist. Das sind diese Gammopathien, findet man altersabhängig bei 2-5% der Bevölkerung meistens Zufallsbefunde, die aber auch wieder, wir reden von Statistik, in 1-2% der Betroffenen zum Vollbild einer Plasmazellerkrankung eines Myeloms führen kann. Wenn eine derartige Eiweißveränderung vorliegt, wird auf jeden Fall die Empfehlung ausgesprochen, Abstand 6-12 Monate, diesen Befund zu kontrollieren, um zu sehen, ob er stationär bleibt oder ob die Konzentration sich verändert, ob noch andere pathologische Veränderungen auftreten.
Was können denn diese falschen Proteine unter anderem anrichten im Körper und werden die vielleicht darüber auch aufgespürt?
Ja, die können in relativ seltenen Fällen, wenn sie nicht so als komplettes Immunglobulin, sondern in Einzelteilen, die bestehen aus leichter und schwerer Kette, dann kann diese vermeintlich so harmlos wirkende leichte Kette auch zirkulieren und anhaften, zum Beispiel im Nierenfilter, da wo ja immer Primärhahn gebildet wird, wo eben pro Sekunde immer diese Eiweiße vorbeistreichen können, durchaus in diesem Art Melitta-Filtersystem dann sich letztendlich wie eine Art von Klebstoff dann fangen und dann zu einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion tatsächlich führen. Sehr selten, dass solche inkompletten Laichketten, aber auf jeden Fall denkbar.
Ja, das, dann verstehe ich auch, warum mein Hausarzt immer da so hinterher ist in den Nierenwerten, auch bei seinen Patientinnen und Patienten, weil das sich ja dann da bemerkbar machen würde. Ne? So eine leichte Veränderung und da kann man dann altersabhängig besonders da auch mit aufpassen. Wir haben diese Spezialuntersuchung, die Sie jetzt genannt haben, die man im Labor machen kann, angesprochen. Ja. Es gibt ja noch weitere Möglichkeiten, nämlich die ja klären sollen dann, ob eine Bluterkrankung vorliegt und welche. Mein Kollege Martin Winkelheide konnte im Labor Ihrer Klinik, der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie, eben halt am Universitätsklinikum Düsseldorf, verfolgen, wie eine solche Spezialuntersuchung abläuft.
Mein Name ist Ulrich Germing, ich bin stellvertretender Direktor der Klinik für Hämatologie hier.
Wir haben hier einen Patienten, der ist 1948 geboren und ist mit einem Mangel an Blutzellen beim Hausarzt auffällig geworden.
Und dann hat der Hausarzt gesagt, okay, jetzt muss mal sozusagen der Spezialist drauf gucken. Und Sie haben noch weitere Laborwerte wahrscheinlich?
Das ist jetzt für mich auch neu, den Fall kenne ich nicht, den Patienten kenne ich auch nicht, weil wir nur Blut und Knochenmark zugeschickt bekommen haben von dem Patienten. Ich sehe aber in der Latte der Laborwerte, dass man nicht einfach aus diesen Laborwerten schließen kann, was das Hauptproblem des Patienten ist.
Und hier sind so 2, 4, 6 Glasplättchen. Die haben unterschiedliche Farben.
Das flüssige Knochenmark wird am Beckenkamm gewonnen und ausgestrichen. Und dann kommen sie ins Labor und werden dann mit verschiedenen Färbemitteln angefärbt, damit wir die Zellen unter dem Mikroskop erkennen können.
Hier sind noch 2 Glasplättchen, die so dicker aufgestrichen sind. Was ist das?
Das sind auch wieder ein ungefärbtes und ein gefärbtes Blutausstrichplättchen.
Welches Plättchen legen Sie zuerst unter das Mikroskop?
In jedem Fall immer erst das Blut. Und das lege ich jetzt unter das Mikroskop und schaue mir jetzt die einzelnen weißen Blutkörperchen an. Ich sehe hier zum Beispiel eine Zelle, die hier im normalen Blut nicht zu finden ist, niemals zu finden ist. Das ist ein weißes Blutkörperchen, eine unreife Form des weißen Blutkörperchens. Unreife Kerne sehen groß, rund und ungestaltet aus.
Erkenne ich das auch?
Die rechte Zelle ist größer und hat einen sehr großen, fast rund anmutenden Zellkern, der einen Großteil des Zellinneren ausmacht. Und diese rechte Zelle ist unreif, hat im normalen Blutbild nichts verloren. Das ist eine sogenannte Leukämiezelle.
Okay, das sind jetzt eine der 4 Plättchen. Sie nehmen jetzt die violett gefärbte.
Und da schaue ich jetzt mal rein. Wir sehen viele Zellen im Knochenmark hier. Das heißt, die Menge dessen, was das Knochenmark produziert, ist normal. Und jetzt müssen wir uns auf die Vorläufer der 3 Zellreihen, die wir im Blut haben, konzentrieren. Die Vorläuferzellen der Blutplättchen, die reifen ebenfalls nicht aus.
Sieht eher aus wie ein Zellhaufen als eine einzelne Zelle.
Ja, ist aber eine einzelne Zelle. Im nächsten Schritt wenden wir uns jetzt den Vorläuferzellen der roten Blutkörperchen zu. Dafür brauchen wir ein bisschen Öl und eine stärkere Vergrößerung. Und in der Mitte, ganz in der Mitte, ist jetzt eine Zelle eingestellt, deren Kern zerrissen ist.
Wo der Zellkern so ein bisschen mehrfach eingeschnürt ist.
Ja. Die ist auf dem Weg, sich selber abzuschalten.
Also statt auszureifen, gehen die kaputt.
Ganz genau, die gehen kaputt. Und wir wenden uns jetzt der 3. Zellreihe zu. Das sind die Vorläuferzellen der weißen Blutkörperchen.
Oben am rechten oberen Bildrand, glaube ich.
Das sind unreife Zellen der weißen Blutkörperchen. Das ist der nächste Schritt. Wir müssen schätzen, wie viel Leukämiezellen in diesem Knochenmark drin ist. Dafür haben wir hier so eine Zellmaschine. Da kann man drauf tippen. Und jetzt werde ich auch in diesem Areal die Leukämiezellen zählen. Und jetzt lasse ich mir anzeigen, ich habe jetzt hier 17% von 300 Zellen Leukämiezellen gezählt. Ein Patient, der leider eine sogenannte Präleukämie hat. Das ist eine Vorform der Leukämie. Der Patient wird, wenn man ihn nicht behandeln würde, in Bälde eine akute Leukämie entwickeln und an der versterben. Und das müssen wir natürlich verhindern, indem wir uns überlegen, was machen wir für weitere Diagnostik, um ihm dann eine passgenaue Therapie anbieten zu können.
Mein Kollege Martin Winkelheide, der durfte sich im Labor ihrer Klinik, Professor Haas, nämlich in Düsseldorf, umschauen. Ist das jetzt so eine Situation, wie sie im Alter vorkommt, oder kommt die in jedem Lebensalter vor, so eine Präleukämie?
Die kommt tatsächlich in höherem Lebensalter vor. Das heißt, wir sprechen hier von 60, 70, also mit einer ganz exponentiellen Anstiegskurve jenseits des 60, 70. Lebensjahres. Myelodysplasien im Alter von 30, 40, 50 sind eine absolute Rarität.
Hm. Mit Blick auf die Nachrichten vielleicht noch ganz kurz angesprochen, gibt es denn irgendeine Möglichkeit, vorbeugend etwas zu tun für all solche Entwicklungen, die wir jetzt angedeutet haben? Kann man irgendwas machen in der Ernährung, Bewegung, irgendwie?
Es ist interessant, dass die Frage der Prävention oftmals sehr selektiv betrachtet wird. Im Grunde, es gilt wie bei kardiovaskulärer Bewegung, ausgewogene Kost vermeiden, Nikotin vermeiden, übermäßigen Alkohols. Klingt ziemlich banal, ist aber leider wahr.
Also an jeder Komponente ist etwas dran, die kann jede für sich dann zu verschiedenen Ereignissen ihres Fachgebietes führen. So.
Es ist hochinteressant, wie Lifestyle in Bezug auf kardiovaskulär und hämatologisch nahezu identische Befunde zeigt, weil dann auch Wohlverbindung bestehen muss. Inflammation, Entzündung, kardiovaskulär und Krebs.
Unser Schwerpunktthema, wenn wir älter werden, Vorbeugung und Erkennung von bösartigen Erkrankungen des Blutsystems. Im Mittelpunkt stehen heute die Antworten unseres Experten darauf, auf Ihre Fragen, nämlich Professor Rainer Haas, Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie des Uniklinikums Düsseldorf. Die Fragen, die wir schon reichlich bekommen haben, werden auf einem sehr schnell hin- und her laufenden Weg zwischen Ihnen und unserem Redakteurskollegen Martin Winkelheide ist es heute dann geklärt, sodass wir auch darüber dann einverständlich sind, was wir hier gewinnbringend auch für alle möglichst dann ja auch einbringen in die Sendung. Da gibt es eine Frage ganz allgemeiner Art: Hilft aktives Blutspenden gegen die genannten Erkrankungen? Kann das etwas Positives also sein, vielleicht sogar präventiv, fragt ein Hörer aus Sachsen.
Grundsätzlich gibt es da keine wirklichen Erhebungen wissenschaftlicher Natur. Ich würde einfach von einer bestimmten Pathophysiologie her sagen, nein. Was passiert, wenn jemand spendet regelmäßig? Er induziert eine mäßige Anämie und er wird dadurch eine verstärkte Reaktion seines blutbildenden Hormons Erythropoietin aus der Niere freigesetzt dann bekommen, was diesen Verlust im Grunde dann auch kompensiert. Also diese extra Push Erythropoietin sehe ich jetzt nicht im Zusammenhang als Prävention oder als Schutz.
Eine andere Frage passt ein bisschen in diese Richtung, und zwar aus Berlin. Eine Hörerin, es wurde eben gesagt, man soll sich präventiv auf Leukämie testen. So genau haben wir das nicht gesagt, sondern der Hausarzt, die Hausärztin wird genau interpretieren dann die Befunde, die erhoben sind. So habe ich das jedenfalls bei Ihnen auch verstanden. Ja, ja. Wenn man das tun will, was soll man da genau den Arzt fragen?
Ich glaube, aus einer gewissen Lebensrealität böte es sich an, so im Abstand von vielleicht einem Jahr einen hausärztlich-internistischen Check-up, so ne, neudeutsch zu machen. Und der kann sich durchaus beschränken zunächst auf ein kleines Blutbild, wo die wesentlichen Parameter Erythrozyten, also Hämoglobin, Leukozyten, Thrombozyten bestimmt wird. Laborparameter, die etwas mit Zellumsatz zu tun haben, LDH, einfache preiswerte Parameter, also so eine Art von Fundament, Laborparameter zusammenzustellen. Und nur wenn da signifikante Ausschläge, Veränderungen sind, die nächste Ebene der Diagnostik, wie zum Beispiel Differentialblutbild anschließen. Also die Idee eines Leukämietests ist noch eine ganze Weile, das ist Zukunftsmusik, nicht für hier und heute.
Also wenn dieses Grundsetting schon unauffällig ist, würden Sie der entspannteste Mensch in der Medizin sein?
Würde ich sagen.
Okay. Absolut. Es gibt eine Hörerin, und zwar aus Ingolstadt. Herzlich willkommen und Ihre Frage bitte.
Ja, guten Morgen ins Studio, hier ist Heike Les.
Guten Morgen,
Frau Les. Ich habe eine Guten Morgen. Ich habe eine Frage zu einem Blutbildüberprüfung nach einer Bestrahlung. Ich hatte eine Chemotherapie, anschließend eine Bestrahlung. Und das ist ja nun auch, obwohl es ja sehr dosiert bestrahlt wird, immer noch eine Belastung, die ich gerne auch kontrollieren lassen würde. Mhm. In welchen Zeiträumen sollte das sein und besteht überhaupt irgendwo eine Beunruhigung, dass man vielleicht nach einer Bestrahlung zeitversetzt 3, 4, 5 Jahre später eine Leukämie dadurch bekommen kann?
Also eine Beunruhigung möchte ich jetzt mit meiner Antwort nicht auslösen. Aber grundsätzlich ist alles natürlich, was eine Noxe, was schädigend ist für das Erbgut von Zellen, immer mit einem statistisch, nochmal Betonung, statistisch doch erhöhten Risiko einer Veränderung auch der blutbildenden Stammzellen verknüpft. Insofern würde ich auf jeden Fall diese jährliche Kontrolle durchführen, weil gerade im Zusammenhang auch mit Spätschäden solche zurückliegenden Bestrahlungen, auch wenn die gar nicht so großflächig sind, doch ein gewisses erhöhtes Risiko einer dann Differenzierungs-, einer dann Blutbildungsstörung mit sich bringen können. Nur wenn wir jetzt reden von erhöhtem Risiko, dann reden wir von auch wieder statistisch Prozenterhöhung. Von daher jetzt im Hier und Heute das Leben genießen und nicht mit einem irgendwie schwarzen Schleier und permanenter vielleicht Kontrollsorge durch die Welt ziehen, aber durchaus dieses Jährliche, was ich so als vielleicht eher Empfehlung würde ich hier doch dann ans Herz legen, ja, eine regelmäßige Betrachtung dieser Blutbildparameter ist sinnvoll.
Danke für diese, ich hoffe, dass das hilft. Das ist nun der erfahrene Hämatologe, der Sie da auch grundlegend erst einmal beruhigt mit dem Blick in die Zukunft. Danke für Ihre Frage. Einen schönen Tag noch nach Ingolstadt. Wir haben eine ganze Reihe von so Fragen, die Grundsätzliches auch ansprechen. Also beispielsweise, jetzt zwar sehr speziell, aber doch dann vielleicht grundsätzlich abzuleiten. Da hat jemand eine Fraktur erlitten, einen Bruch. Leukozyten haben sich erhöht. Ist das nach solch einem Unfall möglich?
Ja, komplett normal, weil eine Fraktur ist ein Gewebsschaden doch erheblichen Ausmaßes und das aktiviert unsere weißen Blutkörperchen als auch Teil der Reparaturmaschinerie, diesen neuen Knochen neu zu gestalten mit bindegewebigen Narbengewebe und das in Leukozyten, Makrophagen, Fresszellen im Sinne des Modeling ganz stark gefördert. Ja, unbedingt gehört dazu reaktive Leukozytose, harmlos, Begleitung.
Aus Thüringen gibt es eine andere Frage und zwar in Verbindung auch jetzt mit der Impfung gegen Covid-19. Chronische Leukämie ist bei diesem Hörer festgestellt worden. Er ist in der Beobachtungsphase, da vielleicht auch gleich noch die Frage zu. Weiß man, welchen Impfstoff er bekommen wird soll? Was muss bei der Auswahl, wenn es eine solche gibt, beachtet werden? Er hat irgendwie doch Angst mit der Impfung.
Ja, ich meine, die Frage grundsätzlich ist sehr interessant, weil ich vermute, dass der Hörer eine chronisch-lymphatische Leukämie hat, also des lymphatischen Systems, zu denen im Normalfall ja auch die Zellen gehören, die funktionieren müssen, wenn wir impfen. Wir brauchen funktionsfähige Lymphozyten, deren letztendlich Reifung dann zur Bildung von Antikörpern führt. Man weiß noch nicht, in welchem Maße derartige, nennen wir es mal Blutbildungsstörung, im lymphozytären System tatsächlich eine suffiziente, eine ausreichende Impfantwort, heißt Bildung von Antikörpern, erlaubt, ist im Moment noch absolut zu erforschendes Terrain.
Mit Blick auf die Nachrichten, vielleicht mit Blick auf die Nachrichten. Ja. Impfung zwar möglich, aber Erfolg ungewiss.
Richtig.
Dann können die Nachrichten kommen. Wir können noch weiter das auch vertiefen. Danach dann. Im dritten Teil der Sprechstunde geht es nämlich auch um Ihre Fragen und um die Antworten unseres Experten hier. Die stehen im Mittelpunkt. Sie erreichen uns weiterhin noch. Ich gebe nochmal die Nummer 00800 4464 4464. Schreiben Sie uns aber auch gerne eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unser Schwerpunktthema, wenn wir älter werden. Vorbeugung und Erkennung von bösartigen Erkrankungen des Blutsystems. Wie ist es, wenn man daran erkrankt? Was ändert sich im Leben? Wie aufwendig, anstrengend und manchmal auch ergebnisoffen sind die angebotenen und in Betracht kommenden Therapien? Wie ist es, wenn der erste schon schwierige Versuch einer Heilung keinen durchschlagenden Erfolg bringt? Mein Kollege Martin Winkelheider hat einen Patienten aus der Klinik unseres heutigen Experten am Düsseldorfer Uniklinikum kennenlernen und mit ihm über dessen Therapieweg sprechen können.
Eines Morgens entdeckt Detlef Peik, da stimmt etwas nicht.
Beim morgendlichen in den Spiegel sehen, an der linken Halsseite eine Beule, eine Verdickung.
2008 war das.
Und am dritten Tag, als es nicht dünner wurde, habe ich dann auch meine Frau gefragt. Die sagte, ja, das ist dicker.
Detlef Peik geht zum Arzt. Der schickt ihn zu einem Spezialisten. Dann die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Er bekommt eine Chemotherapie. Der Tumor kommt wieder. Dann noch eine Chemotherapie und noch eine.
Da hat es jedes Mal geheißen, jetzt haben sie erst mal 2-3 Jahre Ruhe. Dem Ganzen war nicht so, denn nach einem halben Jahr ungefähr war die Geschichte wieder da.
Die Ärzte raten ihm zu einer Stammzelltransplantation mit Zellen aus dem eigenen Knochenmark.
Nach einem halben Jahr war wieder alles wie gehabt. Man hat gesagt, man kann jetzt noch als letzte Lösung eine Stammzelltransplantation von einem Fremdspender durchführen lassen. Da muss man sich natürlich gut überlegen, machst du das oder machst du das nicht?
Detlef Peik holt den Rat eines zweiten Spezialisten ein, denn das Risiko, die Transplantation nicht zu überleben, ist hoch. Andererseits, wenn er nichts macht, hat er noch ein, vielleicht 2 Jahre zu leben.
Und dann habe ich gesagt, gut, also ich sag mal so, mehr als kaputt gehen kann man nicht. Versuchen wir das ganz einfach. Ich will das machen. Schluss.
Im Nachhinein eine gute Entscheidung?
Ja.
Seine Frau begleitet und berät ihn, sie informiert sich, kümmert sich.
Denn früher Dinge kamen, die unangenehm waren, also jetzt in Bezug auf meine Krankheit zum Beispiel, da wollte ich gar nichts von hören. Ist natürlich schwierig für sie, wenn sie mir irgendwie helfen will und dann hat sie da so jemanden stehen, der macht nicht mit. Ja, Angst, glaube ich, war gar nicht dabei. Es war nur ganz einfach, ich konnte dieses Thema nicht ausstehen. Ich wollte überhaupt nicht darüber reden. Ich habe nur gesagt, die sollen jetzt was machen. Dann muss irgendein Ergebnis bei rumkommen, das hoffentlich mir erstmal hilft.
Die Stammzelltransplantation hat Detlef Peik gut überstanden.
Und seitdem habe ich keinerlei Wehwehchen. Wir wandern wieder, wir kraxeln in den Bergen rum, wir fahren Rad, wir gehen viel spazieren, wir tun im Grunde genommen das alles, was wir möchten. Bis auf den Umstand, dass ich seit meinem neuen Leben, glaube ich zumindest, viel empfindlicher bin gegen Wind, Zug und dergleichen. Deshalb bin ich auch alle naselang erkältet. Ich glaube, man hört ja verstärkt in sich rein, indem man es irgendwo piekst oder zwackt, oh, was ist das, was könnte das sein? Insofern beobachtet man sich selbst stärker.
Während der langen Zeit der Behandlung, erzählt Detlef Peik, war ihm nur das gemeinsame Leben mit seiner Frau wichtig. Darauf kam es an.
Wenn Leute falsch abgebogen sind oder wenn irgendwo sich zwei gestritten haben oder wenn der Busfahrer bescheuert gebremst hat und sowas, das waren alle Dinge, ist eben so. Und jetzt mittlerweile bin ich wieder so weit, da nehme ich wieder aktiv am Leben teil. Es gibt wieder bescheuerte Autofahrer und der Busfahrer, dem sollte man nochmal zum Führerschein machen schicken. Also ich habe den Eindruck, dass nachdem die ersten 2 Jahre nach den Chemos einen eher nachdenklich und besonnener gestimmt hatten, das ist jetzt erstmal wieder ein bisschen passé. Deshalb habe ich den Eindruck, man nimmt wieder so richtig am Leben teil. Das macht wieder richtig Spaß. Im Moment fühle ich mich richtig wohl. Und von mir aus kann das so bleiben.
Martin Winkelheider hat mit einem Patienten über dessen Behandlungsweg gesprochen. Ein Patient, der an der Klinik unseres heutigen Experten behandelt wurde. Professor Rainer Haas, unser Gesprächspartner, heute Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie des Uniklinikums Düsseldorf. Professor Haas, ist das der Alltag bei Ihnen, dass vielleicht dann doch der erste Schuss nicht richtig sitzt mit den Mitteln, die Sie haben, aber Sie haben heute in der Hinterhand, ganz andere Möglichkeiten, eben halt auch wie diese Autotransplantation?
Ja, es ist in der Tat so, weil natürlich die Universitätskliniker sogenannte auch Referenzzentren Tertiärzuweisungen sind, also ein Großteil der Patienten, Gottlob, mit einer Erstlinien-Chemotherapie dann doch auch von ihrer Krankheit langfristig geheilt werden und wir dann betraut werden mit der Gruppe von Patienten, wo eben dieser Erstschlag dann doch nicht erfolgreich ist und dann härtere, aggressivere Verfahren wie eine autologe oder auch allogene Blutstammzelltransplantation zum Tragen kommen.
Nur damit es nicht im Raum stehen bleibt, lässt sich da der Unterschied erklären. Autolog scheint ja so ein bisschen, also vom eigenen Körper her die Stammzellen nehmend, ein bisschen weniger eingriffsstark zu sein. Ja. Aber das täuscht vielleicht der Eindruck, oder?
Nee, das haben durchaus recht, weil natürlich das Grundprinzip zunächst mal vor jeder Transplantation, ob nun autolog oder allogen, eine sehr radikale, sehr intensive Chemotherapie, zum Teil auch kombiniert mit einer Ganzkörperbestrahlung steht, ein äußerst auch an Organtoxizitätsgrenzen gehendes Verfahren und dann der Wiederaufbau der Blutbildung sich vollziehen muss aus den entweder vorher entnommenen eigenen oder eben von einem passenden Familien- oder Fremdspender. Und dieses Verfahren der Regeneration aus Fremdspenderstammzellen ist komplikationsträchtiger, weil es zu immunologischen Zwischenfällen kommen kann, zu immunologischen Reaktionen, die bei Auto dem eigenen nicht auftreten.
Ja, kurze Nachfrage. Also, deshalb werden Sie sich wahrscheinlich, wenn es möglich ist, immer für das Autologe als erstes entscheiden heute?
Ja, für die Erkrankung, bei denen die Blutstammzelle nicht per se Teil der Krankheit ist, bei dem eben genannten Patienten, dem Geheilten, dem Wiederleben zurückgegebenen, waren es die Lymphdrüsen, also nicht unmittelbar die originären Blutstammzellen, sodass man deren oder seine Quelle benutzen kann. Wenn die Stammzelle selbst, wie bei akuten Leukämien, betroffen ist, dann verbietet sich, dann geht es nicht, weil der Pool steht einem nicht zur Verfügung. Dann braucht man den Neuimport der normalen funktionsfähigen des fremden Familien oder eben nicht Familienspenders.
Danke für diese ganz wichtige Einordnung. Jetzt gibt es eine Hörerin in der Leitung. Schönen guten Tag. Ich sehe Stichwort chronische Anämie. Ja, gerne. Herzlich willkommen. Ja, Ihre Frage konkret bitte.
Ja, also ich bin jetzt 42 Jahre alt, werde jetzt 43 und chronische Anämie insofern, dass ich immer so unter einem HB-Wert von 11,5, knapp unter 12 rumkrebse, nicht darüber komme, auch mit einer Infusion nicht. Und dann stellt sich halt auch immer raus, dass der Eisenspeicher, also wenn ich komme irgendwie alle 4 Jahre oder so, ist der Eisenspeicher komplett runter, dann macht man mal wieder eine Infusion, dann ist es für 2 Jahre gut und dann, ja.
Dankeschön, Herr Professor Haas.
Aus dem Wenigen entnehme ich aber doch, dass eigentlich hier klassischerweise ein Eisenmangel die Ursache der Anämie ist, dann zumeist der isolierten Anämie, also nicht ein Dysfunktion, eine Fehlfunktion des Knochenmarks, die weißen Blutkörperchen unterstelle ich, sind normal, wie auch die Blutplättchen. Und dann fragt sich natürlich, warum ist in diesem Organismus nicht Eisen in ausreichender Menge verfügbar? Entweder, weil das mit der Nahrung zugeführte zu wenig ist, das mit der Nahrung zugeführte nicht ausreichend im Darm resorbiert wird in den Körper, oder aber, dass trotz normalen Eisenangebots zu viel immer wieder verloren geht. Das sind chronische Blutungen, die gar nicht spektakulär sein müssen. Bei der Frau sehr häufig die Regelblutung, die, wenn stark ausgeprägt, doch zu erheblichen Mengen an Verlusten führt. So wie Sie es schildern, wäre da die Frage, den Eisenstoffwechsel abzuklären. Welche Parameter sind sinnvoll? Da gibt es noch den Eisenspiegel, gibt noch Ferritin, also die Frage, wie viel Speichereisen hat der Organismus, und auch andere Faktoren, wie jetzt zum Beispiel den Blutverlust nochmal abzuklären, anamnestisch, gibt es Hinweis vielleicht auf doch Blut im Stuhl. Also hier ist es nicht das Knochenmark wahrscheinlich, sondern es ist der Baustoff Eisen, der hier essentiell nötig, aber dann unzureichend zur Verfügung steht. Das wäre jetzt so mal die Ferndiagnose.
Das sind eine ganze Reihe von Stichwörtern, die möglicherweise ja doch unserer Hörerin dort weiterhelfen. Können Sie damit weiter umgehen, vielleicht mit Hausärztin, Hausarzt besprechen?
Tatsächlich ist da schon ganz viel gemacht worden, weil tatsächlich habe ich eine sehr starke Regelblutung und das ist auch gynäkologisch untersucht worden, ob es da irgendwie einen Grund hat. Und ja, das ist so, es ist unklar. Ich glaube, es ist unklar, ob es damit zusammenhängt.
Aber das Stichwort hatte Professor Haas ja auch schon mitgenannt. Vielleicht ist das ein Impuls, da nochmal an der Stelle zu sondieren. Würden Sie das zum Beispiel empfehlen, Professor Haas?
Ja, vor allen Dingen, wenn es jetzt so sagt, dass die Verlustseite ja schon hier so als ein Grund mit betrachtet wurde. Die Frage tatsächlich des Angebots, wie sieht die Ernährung aus? Wie stark ist die vielleicht doch eisenarm, vegan, vegetarisch? Und es gibt auch dann tatsächlich eben Funktionstests, um zu sehen, wenn eine definierte Menge an Eisen angeboten wird, wie viel von dem dann nach einer Stunde, nach 24 Stunden tatsächlich im Blut dann auch erscheint. Also die Frage, ist eine ausreichende Aufnahme über die Schleimhäute des Darms hinein in den Organismus gegeben? Also die, wenn Sie so wollen, Bringeseite, die Angebotsseite.
Damit doch wahrscheinlich ein paar Stichwörter noch und alle guten Wünsche, dieses dann auch zu einem Erfolg der Abklärung auch zu führen. Gute Wünsche und ein nächster Anrufer kommt aus der Region Hamburg. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Kessler.
Schönen guten Tag. Ihre Frage.
Ich wollte mich erstmal bedanken, einmal beim Deutschlandfunk und dann bei den Teilnehmern, bei den Professoren Floto und Herrn Professor Haas, dass sie die Zeit geopfert haben. Es ist ja so, den Beteiligten ist ja sicherlich klar, dass das Thema Myelom nun nicht gerade ein Massenthema ist. Aber gut, langer Rede, kurzer Sinn. Ich bin selbst Myelompatient seit etwa einem Dreivierteljahr im Rezidiv. Und das entwickelt sich also recht gut, muss ich sagen. Beispielsweise, wenn ich mir die Parameter betrachte, Immunglobuline, das IgG liegt bei mir bei 2,7, das IgM bei 0,14 und das IgA fast unter der Nachweisgrenze, was natürlich auch mit einem sekundären Antikörpermangel verbunden ist. So, um konkret zu fragen. Ich habe jetzt mehr oder weniger nebenbei gehört oder gelesen, dass man als Myelompatient oder generell als Krebspatient nicht so der geeignete Patient wäre, um beispielsweise jetzt an der Corona-Schutzimpfung teilnehmen zu können, würde damit begründet, dass keine ausreichenden Studien über Wirksamkeit, Nichtwirksamkeit oder Gefahren vorliegen. Können Sie das so bestätigen oder kann man als Myelompatient sich auf dem gleichen Gleise wähnen wie andere normale Menschen, die keine Bluterkrankung haben?
Vielen Dank zunächst einmal für Ihre Frage und die zwei Teile dann. Also einfach die Würdigung vielleicht auch des Befundes und dann diese eher allgemeine Frage, die wir ja vorher schon ein bisschen angetextet hatten im anderen Zusammenhang.
Ja, also zum Thema Myelom, wie Herr Kessler sagt, in der Regel heute, und das ist tatsächlich ein Siegeszug auch sehr moderner Medikamente, monoklonale Antikörper, sehr gute Remissionsraten, sehr gute auch Verträglichkeit der Medikamente, die wegrücken von der Chemotherapie, was ja auch seine Schilderung bestätigt. Nun zur Frage, was bedeutet das für unser Immunsystem? Er sagte völlig zu Recht, per se die Erkrankung und die Behandlung führt zu einem häufig doch sekundären Antikörpermangel. Das heißt, der Organismus ist nicht in der Lage, die sonst übliche Menge an Abwehrstoffen, Immunglobulinen zu produzieren, weil eben genau diese Immunzellen Teil des Krankheitsrepertoires sind. Und insofern, es ist die jetzt wirklich offene und auch natürlich sehr brisante Frage, was passiert mit diesen Impfstoffen in diesen immunsupprimierten Körpern? Ähnlich wie vorhin schon bei dem Fall mit der wohl CLL, der chronisch lymphatischen Leukämie. Wir wissen nicht, welches Individuum mit welchem dieser Erkrankung in welcher Effizienz tatsächlich auf den verabreichten Impfstoff Antikörper, spezifische Anti-Covid-19-Antikörper entwickelt. Das ist noch nicht mal in Ansätzen erkennbar. Auch nicht verwunderlich, wenn man sich mal einfach die Timeschiene, die Zeitschiene anguckt, mit der die Entwicklung des Impfstoffs und jetzt in eine Normalbevölkerung kommt. Also von daher, das ist das Thema Nummer eins im Kontext immunsupprimierter Patienten.
Herr Kessler fragte ja dann auch noch, eben halt kann es gefährlich sein, kann es
Probleme. Das ist nach aller, jetzt mal sagen wir mal, vom Papier durchdeklinierten Pathophysiologie nahezu auszuschließen, weil wir es nicht mit einem Impfstoff zu tun haben, der per se infektiös ist. Also es gibt ja Lebendimpfstoffe, die sind ja ohnehin obsolet verboten. Aber nach aller Wahrscheinlichkeit wissenschaftlicher Durchdeklinierung, nein.
Ja, okay, das ist eine klare Aussage auch. Also alle guten Wünsche in Richtung Hamburg. Jo. Und bevor jetzt noch eine nächste Frage kommt, es gibt so viele spannende, auch grundsätzlich klingende Fragen von Hörerinnen und Hörern, stelle ich noch mal eine, nämlich die gebe wieder. Eine Hörerin schreibt, meine Eltern sind in hohem Alter jeweils an CLL, also chronisch-lymphatische Leukämie, und CML, myeloidische Leukämie, erkrankt. Sind beide Erkrankungen erblich? Und was ist aggressiver? Also beim Vater, der wohl die myeloidische hat, da wurde gar nicht medizinisch behandelt. Kann das sein?
Ja, die CLL war früher so ein bisschen lapidar oft als Altersleukämie tituliert, weil in der Tat in einer großen Zahl von Patienten, die als Zufallsbefund auftrat und auch nicht lebenslimitierend ist. Man kann heute, und wenn so eine Erkrankung als Diagnose steht, durchaus hier molekular mit den entsprechenden Sonden nachgucken und kann da ein relativ klares Risikoprofil ermitteln. So wie Sie ja vorhin fragten, Prognose in die Zukunft blicken. Ja, da haben wir jetzt dann vertiefende molekulare Methoden zu sagen, Sie sind mit hoher Sicherheit wirklich auf der sicheren Seite oder dass doch eine etwas engermaschige Überprüfung der Leukozytenzahl notwendig ist.
Der Aspekt Erblichkeit?
Ja, man hatte früher gesagt, das sind ja letztlich nicht in Keimzell hinterlegte genetische, sondern im Laufe des Lebens somatische Mutationen. Man sieht aber doch eine gewisse familiäre Häufung, bei der man jetzt nicht von einer Erblichkeit, so wie monogenetische Vererbung sich vollziehen, sondern wo eine gewisse Disposition ist, also auch wieder so ein statistisches Wahrscheinlichkeitsmoment zum Tragen kommt. Da ähnlich wie vorhin bei der anderen Anruferin würde ich daraus jetzt aber nicht so ein Lebensgefühl entwickeln, oder ist was in unserer Familie. Ja?
Kein Damoklesschwert. Ich glaub,
nein, nicht mal ein Damoklesmesser.
Gut, auch das ist eine sicherlich beruhigende Antwort. Wir wollen noch versuchen, zwei Hörer hier auch durchkommen zu lassen, nämlich aus Bad Säckingen ist ein Hörer in der Leitung. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Hier ist Wiesenberg, Bad Säckingen. Und zwar, ich habe folgende Frage und ich mache mir Gedanken darüber, ob ich mich impfen lassen oder nicht. Denn ich habe nämlich, bin 80 Jahre alt, habe Diabetes 2, mache Metformin 500 zweimal eine und dann habe ich praktisch chronische Rückenschmerzen. Dann nehme ich Tilidin jeden Tag. Und aber ich habe auch den CLL, also praktisch chronisch-lymphatische Leukämie. Und ich stehe momentan bei 44,6.000, also Leukozyten, und dann Lymphozyten sind 39.000. Und dann habe ich noch Hämoglobin 13,5, Erythrozyten 4,3. Das ist so ungefähr die Werte, die momentan mir im Kopf habe. Die Frage ist eben, ob ich mir wirklich da bei diesen Dingen auch impfen lassen soll, ob da nicht eine Verschlechterung eventuell eintritt, ob da nicht,
Herr Wiesenberg, im Grunde genommen wird wahrscheinlich, ich prognostiziere das mal, Professor Haas auf der Linie von eben auch Ihnen antworten, aber danke, das ist wichtig, ich denke, dass es ganz viele Menschen gibt, die diese Antwort unbedingt auch brauchen.
Ja, Herr Flotow, wir sind ja mittlerweile da auch wirklich ein sehr schön eingespieltes Team. Ja, kann ich durchaus bestätigen.
Auch wenn Sie mir nicht gegenüber sitzen.
Nein, aber ich fühle die Vibrations. Vielleicht ein Punkt, der ist jetzt auch noch nicht belegt. Vieles, was ja an Ideen, an Vorstellungen ist, muss man ja auch wirklich unterscheiden. Was sind Meinungen, was sind wirklich auch dann hinterlegte wissenschaftliche Fakten? Man kann ganz theoretisch, bitte nicht das jetzt als eine Art Kave, als ein zu starkes Achtung, aber natürlich kann eine Immunboosterin, also ein immunologischer Wegreiz, und das ist es ja, das wollen wir ja bei einer Impfung, auch eine lymphatische Erkrankung in irgendeiner Form mittangieren. Ja? Also wenn man überhaupt jetzt in einem Art wissenschaftlichen Diskurs die Sache betrachtet, ja, das ist jetzt nicht Bedenken tragen oder das zu einer Botschaft hinausrufen. Natürlich, man muss es beachten. Also jeder, der ernsthaft sein Metier ja auch dann betreibt, sollte dann nicht zu sehr immer in Pro, mach mal, sondern das sind gewisse Fragezeichen, die es dann halt sorgfältig zu betrachten gilt.
Und das wäre dann auch eine Frage, die dann wahrscheinlich nochmal mit Hausarzt, Hausärztin auch dann vor diesem Hintergrund erwogen werden kann.
Unbedingt.
Vielen Dank. Es gibt eine Frage noch aus Spanien. Schönen guten Tag. Mit der Bitte, Sie kurz auf den Punkt zu bringen, damit wir Sie noch beantworten können, beziehungsweise Professor Haas natürlich Sie beantworten kann.
Nein, wir machen es zusammen.
Frau Bein aus Spanien. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Und zwar geht es darum, mein Mann hat die chronische Blutkrankheit Polycythemia vera. Man wird jetzt hier mit der Medikation beginnen mit Interferon und ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören, ob das angebracht ist.
Danke für die Frage. Professor Haas wird die Krankheit ganz kurz noch erklären.
Die Polycythemia vera ist eine myeloproliferative Erkrankung, wo eine Stammzelle zu viel rote Blutkörperchen bildet. Ich würde jetzt nicht genauer Kenntnis der Gesamtkonstellation sagen, der erste Schritt wäre ganz einfach Aderlass. Wir hatten es vorhin tatsächlich, das ist noch der klassische Aderlass, der hier zum Tragen kommt. Wenn nicht andere Symptome, andere, die weißen, die Blutplättchen mit erhöht sind, wenn kein stärkeres Hautjucken ist. Also das würde ich nochmal beleuchten, weil Interferon ist schon eine differente Therapie mit auch einem Nebenwirkungsspektrum, was jetzt nicht organgefährlich ist, aber was durchaus zu diesen grippeähnlichen Symptomen führen kann. Also man gibt das jetzt nicht so en passant. Und es gibt etwas noch zielgerichtetere Tyrosinkinase-Inhibitoren wie Jakavi, was den genetischen Defekt, dem 60-70% dieser Zellen aufweisen, etwas zielgenauer, also im Sinne einer Targeted Therapy, besser trifft. Also von daher nochmal zweite Meinung vielleicht einholen, nochmal ein zweiter Blick. Interferon würde ich jetzt hier so ad hoc aus den etwas spärlichen, aber doch klaren Informationen nicht unbedingt als Mittel der Wahl gleichziehen.
Dann danke der Hörerin aus Spanien. Alle guten Wünsche und das Stichwort ist dort auch mitgegeben. Wo wir bei solchen Verfahren auch, es hat ja nicht mit Aderlass zu tun, aber es ist nicht so ganz Lichtjahre davon entfernt, die Apherese Plasma. Blut wird entnommen, schreibt der Hörer, gefiltert, gereinigt, wieder eingeführt. Ist sowas sinnvoll? Möglicherweise auch sogar bei Bluterkrankungen dann.
Die Plasmapherese hat da ihren Platz, wo ein Übermaß an autoimmunologisch gebildeten Immunglobulin einen Krankheitsprozess befördert. Also es dient hier nicht den zellulären Bestandteilen, rote, weiße Blutplättchen, sondern es geht darum, Eiweiße, die letztlich das Plasma ausmachen, aus dem Körper rauszuholen, weil die einen eben schädigenden inflammatorischen Entzündungsprozess unterhaltenden Einfluss haben. Also in dem Fall geht es um eine Komponententrennung, raus mit den kranken Antikörpern und Ersatz zunächst mal dann durch Albumin oder andere neutrale Eiweiße. Ist also im Sinne jetzt unserer Sendung keine Bluterkrankung, sondern eher ein Verfahren, was bei schweren immunologischen Verläufen gemacht wird.
Dann darf ich vielleicht die letzten Sekunden dafür benutzen, und das wäre vermutlich auch in Ihrem Sinne, auch wenn wir uns nicht gegenübersehen und uns dazu nicken können, eine Hörerin, die nämlich dem Krebstelefon des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg großen Dank widmet. Sie war am Plasmozytom, waren Bruder und Mutter auch erkrankt und sie wollte wissen, ob es eine Erblichkeit dort gibt. Und die haben diese Frage geklärt. Nein, die gibt es nicht. Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Dank an unseren Studioexperten, Professor Rainer Haas, leider hier nicht nebensitzen. Das nächste Mal hoffentlich wieder Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie des Uniklinikums Düsseldorf. Nächste Woche geht es um Parodontose und Zahnerhaltung und hier gleich weiter Umwelt und Verbraucher. Invasion der Flughunde, die Faszination von Sambias Naturphänomen.